Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Ich verspreche euch, heute wird eine ganz spannende Folge. Ich habe mich selbst sehr auf diesen Termin gefreut. Wir haben es sehr kurzfristig einrichten können, beziehungsweise mein Gast hat erfreulicherweise sehr kurzfristig zugesagt. Und er ist, ja, muss man sagen, einer der erfolgreichsten Spieler so der letzten Jahre in Deutschland, kann man schon so sagen. Ich selbst habe ihn des Öfteren schon vorm TV verfolgt und ihr mit Sicherheit auch. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und ja, habe mehrere spannende Themen, die auch unter anderem von euch gewünscht wurden. Heute bei mir Liam Mandalorens. Grüß dich.
Hi.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, deinen Namen muss ich nicht mehr groß vorstellen. Jeder, der sich ein bisschen mit der Dart-Szene in Deutschland beschäftigt, hatte ich auf jeden Fall schon gesehen und deinen Namen immer wieder bei Turnieren verfolgt. Lass uns mal gerne zu Anfang ein bisschen auf deine Anfangszeit eingehen. Wie hat es bei dir alles angefangen? Wie bist du überhaupt zum Dartsport gekommen und wie sahen so, ja, sag ich mal, die Entwicklung grob aus die ersten 2, 3 Jahre?
Oh, ich sag's mal ganz, ich sag mal, eigentlich total langweilig. Ich habe die WM 2020 angesehen und habe dann gesagt, ja, ich will jetzt auch mal Dart spielen. Habe dann mit meinem großen Bruder eine Dartscheibe eben gekauft, dann noch irgendwie noch ein paar Darts. Und ja, und dann halt zu Hause an der Tür festgemacht und dann halt nur noch gespielt, gespielt, gespielt. Und während Corona war es halt super mit Homeschooling und so weiter. War es halt immer so, ja, halbe Stunde Pause, hast halt dann 35, 25 Minuten Dart gespielt. Und so hat es sich dann eben etabliert. Und dann irgendwann nach einem Dreivierteljahr bin ich dann zum DC Harlekin gegangen, zum Verein. Und dort der Wirt, der leider jetzt schon gestorben ist, der hat mich dann eben circa 3 Jahre lang wirklich trainiert, was wirklich gut war. Allein Technik her und das Ganze. Und es war wirklich erstaunlich, also auch turnieremäßig her. Man fängt so bei kleinen Ranglistenturnieren an irgendwie oder ein paar umliegenden Turnieren und irgendwann spielst du halt dann so die ganzen PDC, WDF-Turniere eben alle mit.
Wie war denn bei dir in dieser ja, allerersten Zeit, als ihr euch dann quasi zu Hause das Board aufgehangen habt? Hattest du von Anfang an schon ein sehr gutes Gefühl für den Dart oder wie sahen so deine ersten, ich sag mal, Wochen aus, wo du intensiver gespielt hast?
Oh, ich glaube, das kann nicht mal. Das ist eigentlich bei jedem irgendwie gleich, würde ich mal behaupten. Jeder fängt irgendwie, weil er brutal viel Spaß daran hat, an und dann spielst du natürlich irgendwie auch deinen 35er Schnitt runter. Und durch das ewige Spielen, Spielen, Spielen gewöhnt sich halt der Körper voll an diesen Automatismus eben. Und ich habe es erst wirklich bemerkt, wo ich besser war, als der Durchschnitt war, wo ich dann auf ein paar Turnieren war und die dann immer gesagt haben, ja, komm in meiner Mannschaft, komm in die Mannschaft. Und das war halt für mich so irgendwie, ja, nach einem Dreivierteljahr einen 70er Schnitt zu spielen, war, ja, ist easy, kann jeder irgendwie schon machen, wenn ich es irgendwie kann. Und dann habe ich halt gemerkt, doch ein bisschen anders als die anderen. Und dann bin ich halt auf die ganzen Turniere eben gefahren.
Ja, das ist natürlich dann eine Menge Talent von Anfang an vorhanden gewesen, wenn du schon von diesen Zahlen noch redest. Wie war denn das? Hast du in dieser Anfangszeit, auch gerade jetzt, als du zu Hause noch gespielt hast, schon viel auf Zahlen geguckt? Also hast du schon viel mit Average und Co. die Statistiken angeschaut?
Ich glaube, man schaut eigentlich immer auf den Average, einfach um sich irgendwie einzukategorisieren, wo man genau steht, wo man sagt, hey, wie sehen meine Chancen dort aus? Wo kann ich bei den Turnieren mitspielen? Aber halt, ich sag mal so, viele sagen dann, hey, mein Average ist eben zu schlecht, um irgendwie dahin zu gehen, anstatt irgendwie dahin zu fahren und einfach das Beste draus zu machen.
Du hast ja mittlerweile wirklich eine Vielzahl von Erfolgen vorzuweisen. Ich mache es ja oft so in dem Podcast hier, dass ich so auf die Highlights, sag mal, der bisherigen Laufbahn eingehe. Bei dir sind es tatsächlich so viele, dass wir nicht jeden einzeln ansprechen können, aber wir werden trotzdem ein paar rausnehmen. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben, beziehungsweise auch ja selber verfolgt. Du hast ja wirklich sehr viel auch bei der WDF schon gespielt und da auch viele Turniere gewonnen, auch sehr hochkarätige, viel im Ausland. Bis zu diesem Schritt sozusagen, dass du dann da so Fuß gefasst hast, war ja wahrscheinlich noch irgendwie so eine Zwischenphase zwischen der Anfangszeit und der ja, jetzigen Zeit, wo du wirklich überall unterwegs bist. Hat sich das überentwickelt über kleine regionale Turniere oder hat dich irgendwann jemand mal mitgenommen zur WDF? Wie ging das so los, dass du dann dieses Top-Niveau, sag ich mal, auch auf großen Turnieren irgendwie gebracht hast?
Also das erste WDF-Turnier war, wo ich 17 war. Also ich habe relativ spät angefangen, Jugendturniere zu spielen. Und das war wirklich schon dann auch gleich die WDF Slovak Open im Februar. Und da war es dann halt wirklich so, da habe ich beide Male im Achtelfinale, war ich dann beide zweimal drin, am Samstag und am Sonntag. Und es war, sage ich mal, relativ einfach vom Feeling her irgendwie, weil es irgendwie ging. Man hat seinen Stiefel runtergespielt und es ging dann halt irgendwie schon. Und dann halt bin ich in die Jugendturniere auch mal reingegangen, in der WDF. Und es war halt eigentlich von Anfang an halt Spaß gemacht, weil man halt irgendwie von Anfang an irgendwie einer der Besten irgendwie war. Und das war halt dann auch, wo man sagt, eine höhere Motivation, um irgendwie dann auch in den Herren mitzuspielen.
Hast ja quasi die Traumkonstellation erstmal erlebt, dass du irgendwo hinfährst und niemand jetzt dich so krass auf dem Schirm hat. Also du hast noch nicht so diesen Druck von außen dann gehabt und hast dann aber direkt performt. Das ist natürlich ja das, was sich alle immer wünschen. Heute ist es ja ein bisschen was anderes, wenn du jetzt irgendwo auf die Turniere kommst, seit Next Gen oder ähnliche Sachen, dann wissen ja eigentlich alle, wer du bist, irgendwie durch die Erfolge, die du schon hattest. Spürst du da eine dolle Veränderung für dich selber vom Mindset jetzt von der Außenwahrnehmung auf Turnieren?
Eigentlich überhaupt nicht. Also bei solchen WDF, generell WDF, Next Gen oder PDC-Turnieren merke ich da keinen Unterschied. Ich merke es dann eher, wenn ich auf kleineren Turnieren bin, dass ich da irgendwie schon ein bisschen was Höheres bin, weil man, sag ich mal, die Leute reden mit einem anders, was für mich total ungewohnt ist, muss ich dir ehrlich sagen, weil es einfach, ich kenne das nicht.
Ja, ich glaube auch, so wir sprechen jetzt ja auch zum ersten Mal, aber von allen, die ich bisher gesprochen habe, die auch mit dir Kontakt hatten, irgendwie, die haben immer alle gesagt, du bist sehr auf dem Boden und sehr, sehr sozusagen entspannt eigentlich. Von daher kann ich mir dann gut vorstellen, dass das für dich dann eine ungewohnte Situation ist. Und du hast ja auch wirklich schon eine sehr breite, sag ich mal, Dichte an Gegnern erlebt, von Luke Littler und Danny Noppert und Co. bis hin dann, sag mal, zu den Kneipenturnieren. Also du kennst ja quasi alle Situationen in der Hinsicht schon ganz gut. Lass uns mal vielleicht in so ein paar Punkte reingehen aus den letzten Jahren, die wahrscheinlich auch viele von euch als Zuhörern verfolgt haben. Ich weiß, dass ich das erste Mal dich so richtig wahrgenommen habe, denn damals habe ich mich auch so mit der, ich sag mal, ja, so Bundesliga und sowas noch nicht groß befasst, aber war noch der klassische TV-Zuschauer. Und habe dein European Tour Spiel damals gesehen. Ich glaube, es war in Riesa, wenn ich richtig bin.
Genau, 23 in Riesa.
Genau, und in Riesa waren wir auch, glaube ich, sogar einen Tag danach, waren wir, glaube ich, sogar vor Ort. Ne, den Sonntag, glaube ich, war ich da. Genau, deshalb habe ich da auch immer so ein bisschen besondere Verbindung zu Riesa, weil hier aus dem Osten sozusagen, wo wir ja unterwegs sind, ist es ja noch mit das nächste. Und da hast du direkt bei deinem Debüt quasi einen Sieg gefeiert. Hast du an diesem Tag noch sehr detaillierte Erinnerungen? Ist das ein
Hey,
Tag, den du dir immer wieder ins Gedächtnis
ich
rufst?
kann mich relativ an das meiste erinnern. Generell an größere Turniere kann ich mich an vieles erinnern, was da eigentlich abgegangen ist. Also ich weiß, wo wir dann zum Spielort hingefahren sind, haben wir erstmal den ganzen Parkplatz irgendwie gar nicht gefunden, wo die ganzen Spieler irgendwie reinfahren. Dann, wo wir drin waren und hinten, also wenn man sich die Spielerhalle anschaut, wo die ganzen Spieler drin sind, das ist eine riesige Sporthalle, wo wirklich ein paar Leute da sind, ein paar Dartspieler, ein paar Scheiben und eine riesige Sporthalle, so die man eben in der Schule eben kennt. Und dann war es halt wirklich, ich bin dann während meinem Spiel auf der Bühne und das Ganze, und du hast, am Anfang habe ich gemerkt, keine Ahnung, was du machst. Null. Du gehst hoch und versuchst irgendwie dich hinzustellen und versuchst ein paar Dart zu werfen in die Richtung, die du haben willst. Und mein Glück war, dass Richie Burnett einfach, sag ich mal, nicht gut gespielt hat und ich halt mein Spiel gewonnen habe, was relativ wichtig war, habe ich gemerkt. Generell, wenn du irgendwie so große Turniere hast, wenn du das erste Spiel gewinnst, ist das Schwierigste eigentlich schon fertig. Und dann war es eigentlich relativ chillig. Dann sind wir wieder zurückgefahren, haben ein neues Hotel gebucht, weil das andere war so schrecklich. Das war, boah, das war irgendwie, ey, da war ein Pony draußen in der Garage mit einem Esel drin und Fassade war schon fast abgeblättert und wenn du reingegangen bist, hast du dir gedacht, boah, was ist denn hier los? Und dann hat sich herausgestellt, das wurde von der Stadt Riesa als Flüchtlingsunterkunft gekauft und der das noch hat, hat es halt weiter vermietet als Hotel.
Okay.
Und das war, muss ich sagen, wirklich schrecklich. Und dann sind wir halt, haben wir uns ein neues Hotel geholt, was dann auch besser war. Und dann habe ich das zweite Spiel am Samstag gegen Noppert mit 5-6 und einem Matchstart eben leider verloren. Und ja, ich sag mal so, hätte er die 174 nicht geworfen für 40 Rest, wäre ich wahrscheinlich eine Runde weiter gewesen. Aber Mai ist halt eben so.
Ja, muss sagen, war trotzdem absolut traumhaftes Debüt. Ich weiß, auch damals ging es dann auch ganz gut so durch die Dart-internen Medien. Du hast doch, glaube ich, sogar den Leg zum Match war, glaube ich, sogar ein High Finish, ne? Wenn ich mich nicht irre.
117 Watts, ja.
Genau, also nochmal ein richtiger Top-Moment hinten raus, auch gerade mit dem Druck. Wie war das so für dich? Du sagst schon, das ist natürlich als ungewohnt. Konntest du das trotzdem genießen auf der Bühne?
Also man muss sich halt, sag ich mal, alles ausschalten, was einfach brutal laut ist. Also ich spiele lieber in einer Halle, wo es richtig laut ist, anstatt irgendwie auf einer Lakeside-Bühne, wo man irgendwie jedes Gespräch irgendwie mithören kann, was in der Halle geführt wird. Weil du dich halt einfach dann mehr auf dein Spiel konzentrieren kannst und mit der Lautstärke, da gewöhnt man sich einfach dran.
Ist das was so generell, ist ja mal von außen, jetzt sage ich mal für Leute wie mich, schwer nachzuvollziehen, wie das dann so wirklich ist vom Feeling auf der Bühne. Ist das was, wo du sagen würdest, das hilft dir mehr in deinen Tunnel und in deinen Flow zu kommen, als jetzt so ein normales Turnier wie zum Beispiel Next Gen oder so, wo es eher ruhig ist?
Auf jeden Fall, einfach weil du weißt, hey, du willst performen. Die Leute erwarten es auch ein Stückchen von dir, wenn du auf der Bühne stehst, dass du performst. Und halt einfach dann, sage ich mal, gute Darts spielen macht halt dann auch einfach oben Spaß. Und ich sag mal, eigentlich der spaßigste Faktor an dem Ganzen ist es eigentlich, wenn du auf der Bühne stehst und wenn der Verstärker halt angeschmissen wird, im Sinne von, wenn der Aufprall vom Dart in die Scheibe verstärkt wird. Das ist, finde ich, eigentlich vom Hören her eigentlich einer der besten Gefühle von allen, wenn du da oben bist.
Ist das was, was du auch, sag mal, relativ, wie soll ich sagen, zeitlich genau in dem Augenblick des Kontakts hörst oder hörst du das leicht versetzt sozusagen mit Geräusch?
Man hört es eins zu eins. Sobald der Dart reinknallt, hörst du den Verstärker davon.
Okay.
Und das bringt halt, sag ich mal, mehr Flair für das Dartspielen selber.
Konntest du denn vorher, ich weiß von Fabian Schmutzler, liebe Grüße an der Stelle, mit dem ich auch schon eine Folge gemacht habe zu seiner WM-Teilnahme damals, dass der gesagt hat, er konnte vorher kurz mal auf die Bühne, hatte aber, glaube ich, so hat er mir erzählt, seine Darts leider in dem Augenblick vergessen. War das bei dir so, dass du quasi schon vorher, vor dem Turnier, irgendwie ein bisschen dieses Feeling aufsaugen konntest?
Also wo ich gegen Burnett gespielt habe, nicht, weil ich da irgendein mittleres Spiel hatte und dann war es nicht mehr möglich, aber sonst immer eine Stunde vor Hallenöffnung dürfen die Spieler auf die Bühne, können dort sich 5 Minuten oben einwerfen und so weiter. Und es bringt wirklich viel, wenn du noch nie auf dieser Bühne warst. Oder generell einfach hochgehen, ein bisschen werfen und sich halt irgendwie schon akklimatisieren, was auf dich zurollt.
Du bist ja da gedanklich quasi immer noch gut drin, wie man jetzt auch so merkt, dass du noch immer die Details auf dem Schirm hast und Co. Ist das was, wo du sagst, diese Top-Momente, wie zum Beispiel erste Mal die richtig große Bühne und du spielst direkt einen High-Finish zum Sieg im Decider und Co. Sind das so Momente, die du dir auch in anderen Turnieren oder so sozusagen wieder vorholen kannst, um dich irgendwie zu pushen oder um eine positive Emotion rauszuholen?
Also ich merke schon bei mir, wenn ich dieses oder jenes Finish habe, verbinde ich das halt mit diesen Momenten. Wenn ich 117 habe, eben in Riesa, eben wenn ich 129 habe, das in München. Und das hat alles, wo ich irgendwie sage, ich baue mir eine Verbindung auf in dem Finish, wo mir irgendwie ein Moment reinkommt und sage, hey, das war mal irgendwie so, wie es da war. Und das macht dann einen eigentlich auch relativ happy, wenn man sich das irgendwie wieder vorstellt.
Ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, selbst jetzt bei den Amateuren oder jetzt, sag mal, ja, generell so auf dem Niveau, auf dem ich so rumdümpel und viele, die zuhören. Ich glaube, das kann man selbst dahin übertragen, ne, dass man auch für sein Niveau sozusagen irgendwo einen sehr guten Moment hatte in einem Turnier und den dann vielleicht immer wieder mal so sich vorholen kann in bestimmten Situationen, um in diesen ja, in diesen Flow zu kommen, in dem man damals war. Ich glaube, das ist vielleicht generell eine Taktik, die was bringen kann, ne?
Auf jeden Fall einfach sich irgendwie sagen, hey, ich bin froh hier zu sein, halt zum Turnier spielen, will meinen Spaß haben. Wenn ich noch gut spiele, umso besser. Und dann halt, sag ich mal, das Positive rausnehmen und sage, ich kenne ja auch einige, die halt dann sich immer negativ reden und das ist nicht gut und das ist nicht gut, das hätte irgendwie besser sein sollen, anstatt immer das Negative rauszunehmen, halt einfach mal das Positive rauszunehmen. Und sagen, ja, mei, Doppel war nicht so gut, egal, da trainiere ich eben mehr Doppel, aber dafür war das Scoring eben deutlich besser.
Ist das generell was? Bei mir ist es aufgefallen, bei dir bei Instagram verfolgt das ja auch und du machst auch öfter mal so Storys danach Turnieren und Co. Und das wirkt immer recht selbstreflektiert für mich. Also du hast immer eine ganz gute Einschätzung, so auch, wo man merkt, du bist nicht, vielleicht jedenfalls so wirkt es von außen nicht zu kritisch mit dir, aber kannst auch gleichzeitig Sachen natürlich sehen, die verbessert werden müssen dann. Hat sich das doll verändert so im Laufe der Zeit? Also du hattest ja auch mal Tiefphasen und Co. bei in den letzten Jahren. Dieser Umgang mit sich selbst, die Erwartung an sich selbst, hast du da vielleicht irgendwie so einen Tipp an andere Spieler, die zuhören?
Also ich merke schon, wenn du so gerade ein Spiel verloren hast, dass, sag ich mal, emotional mehr abgeht als früher. Aber jetzt nicht, wo ich sage, ich tick voll aus. Natürlich ist man dann angenervt, wenn man irgendwie ein Spiel verloren hat, was man nicht hätte verlieren müssen und irgendwie ein wichtiges Spiel verlieren, wenn man ein wichtiges Spiel verloren hat und so weiter, dass ich dann halt meine 2 Minuten brauche. Aber das ist bei fast jedem so, was man eigentlich auch verstehen kann. Aber sonst danach ist halt alles wie, wo man sagt, ja, mei, das war der Fehler, da kann ich was besser machen und so weiter. Und dann halt eben sagen, hey, anstatt nichts zu machen zu Hause, gehst du halt eine Stunde länger an die Scheibe.
Du hast ja, wie gesagt, mittlerweile nicht nur diese eine European-Tour-Debüt gemacht, sondern auch schon mehrere Spiele danach wieder erreicht. Du warst jetzt vor kurzem erst bei der WM-Jugend, bei der Jugend-WM quasi der PDC sehr weit. Du hast ja bei der WDF wirklich, wie gesagt, viele Turniererfolge gehabt, warst auch da bei der WM schon mehrfach dabei. Wie ist denn das? Ich habe sehr oft hier Leute, die Next Gen und Co. spielen bei mir zu Gast. Aber eher selten welche, die wirklich so viel von der WDF spielen. Du bist ja auch wirklich viel im Ausland unterwegs und nimmst da große, ja, Reisen sozusagen in Kauf für. Wie ist das für dich so vom Vergleich WDF-PDC? Gibt es da was, wo du sagst, das spielst du lieber oder gibt es irgendwie dein Lieblingsformat? Hast du da was?
Also wenn man es jetzt, ich finde WDF macht mir eigentlich mehr Spaß. Einfach aus dem Grund, du fliegst tausende Kilometer, circa, um die tausende Kilometer spielst, wenn es blöd läuft, 2 Spiele, ein Spiel am Samstag, ein Spiel am Sonntag. Und du bist eigentlich da, weil du Darts liebst. Und es sind auch genau die Leute, also wenn du sagst, boah, ich gebe 600 Euro für das Wochenende aus, was so gut wie jeder ausgibt. Und wenn du dann sagst, hey, ich will mit plus minus null rausgehen, musst du halt einfach zweimal Halbfinale erreichen, damit du halt irgendwie mit null rausgehst. Und das machen wirklich nicht gerade viele. Und die Leute kommen einfach, weil sie den Dartsport lieben, man unterhält sich, man redet und man hat halt eben seinen Spaß in der Location und das Ganze. Und ich sag mal so, auch von den Spielerlocations finde ich persönlich WDF deutlich größer und spektakulärer, was einfach auch so viel ist, weil das, dass jede Location anders ist. Du weißt, wenn du auf die PDC gehst, egal ob Next Gen oder irgendwelche European Tour Events, wo du dich hinten einwerfen kannst, die Anlagen sind immer gleich. Und es ist bei der WDF eben ganz und gar nicht. Teilweise hast du Anlagen, die wirklich schrecklich sind und teilweise Anlagen, wo du sagst, die sind besser, aber auch nicht gut, aber dafür ist die Location angenehmer zu spielen.
Weil würdest du sagen, dass auch die, ich sag mal jetzt so, die allgemeine Stimmung so auf Turnieren der WDF ein bisschen anders ist als bei der PDC, so vielleicht auch vom, so wie du jetzt erzählst, klingt der so, als wäre ein bisschen mehr so ein Miteinander als vielleicht bei der PDC, wo alles sehr auf Konkurrenz hinausläuft.
Es ist ein sehr Miteinander auf der WDF, weil einfach jeder das Gleiche feiert und das Gleiche macht und sagt, hey, wenn dann irgendwer sagt, hey, hast du einen Tipp dafür und das da, dann wird es auch gemacht, was bei der Next Gen auch der Fall ist. Aber ich habe halt von Anfang an gemerkt, wo ich halt am Anfang reingekommen bin, wo ich sage, wenn ich mich nicht irgendwie auskenne, verhalte ich mich ruhig, rede wenig und so weiter. Und man merkt halt schon, man muss sich irgendwie etablieren da drin. Und das ist bei der WDF eigentlich fast gar nicht der Fall. Du musst halt nett zu den Leuten sein und dann halt mal in ein Gespräch irgendwie eintauchen. Und das war's dann eigentlich auch. Und dann ist man eigentlich schon drin.
Hättest du da irgendwelche sozusagen Ansätze selber? Du hast, wie gesagt, die WDF-WM auch schon mehrfach gespielt. Und ich finde es immer so ein bisschen unterbewertete Turnier, so in der Wahrnehmung, selbst bei so Sachen wie als jetzt, ich glaube, es war ja vor 2 Jahren, als Paul Lim Finale gespielt hat, und solche Sachen, die ja eigentlich, sag mal, für Medien wie gemacht sind, um das auch wirklich groß auszuspielen und Co. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das müsste vielleicht verbessert werden oder das könnte man machen, dass da auch so ein bisschen mehr wieder Fokus drauf kommt, dass sozusagen diese Leistung gewürdigt wird?
Ich sag mal so, jeder, der sich gut mit Dart irgendwie auskennt, der weiß, wie schwierig die WDF ist. Das ist jetzt nicht ein Turnier, wo man sagt, boah, ja, die spielen bei der WM in den ersten Runden irgendwie 70 bis 75 und das kann ich selber auch. Aber man weiß halt nicht, was da hinten wirklich abgeht. Also man spielt wirklich jeden Monat Minimum 1 bis 2 Turniere teilweise und es kostet dann auch wirklich die 600 € pro Turnier. Und welche Energie da reinkommt. Und wenn man dann selber nur 70 irgendwie auf der Bühne spielt, was auch ganz ungewöhnlich ist, auf dieser Bühne zu spielen, weil die Bühne so eigentlich so kurz ist, wenn du hinten bist. Wenn du am Ende von der Bühne stehst, ist dein Gegner schon am Oki. Und du hast halt kaum irgendwie Spielraum wie auf einer European Tour Bühne, die halt gigantisch ist. Und die Energie, die man halt eben da reinsteckt, ist halt, wo man sagt, wenn du viel spielst, kennst du die Leute automatisch. Heißt, immer wenn du auf der WDF-WM spielst, kenne ich die Leute sowieso. Und dann verstehen sie sich auch eigentlich immer gut mit dir. Na, natürlich hat man mal welche, die sagen, ich kann mit der Person nicht, ich kann mit der Person nicht, aber die hat man immer im Leben.
Ja, definitiv. Gab es bei dir eigentlich, kommt mir gerade so die Frage, auch schon Spielpraxis bei der Modus Super Series?
Noch überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Also ich habe mit Matthew Edgar mal eine Runde geredet. Er hat gesagt, hey, ich schreibe mal George Noble mal an und das Ganze, aber wollte anscheinend nicht. Aber ich sag mal ehrlich, das passt mir auch gerade irgendwie so. Weil ich sag mal so, es ist auch wirklich anstrengend, da hinzufahren, wie ich gesehen habe, location-mäßig, ja. Du musst dann halt nach London Heathrow fliegen und von dort fährt halt kaum was öffentlich hin. Also ich kenne einen, Lukas Brutalo, der ist mit einem Auto oder mit einem Uber hingefahren und hat, glaube ich, 150 Pfund gezahlt, wo ich mir denke, das ist halt schon richtig viel Asche für nur, dass du einmal mit einem Uber fährst.
Ja, das geht schnell da drüben. Ich war auch letztes Jahr mit meiner Freundin drüben mal, nicht für Dart, sondern einfach so. Und da haben wir auch in London und Umkreis des Öfteren mal Uber benutzen müssen. Und das funktioniert zwar mit Uber, aber da geht schnell Geld weg, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann, gerade wenn dann die Preisgeldstruktur natürlich auch so ist, dass du wirklich erstmal sehr gute Tage erwischen musst, um richtig was rauszukriegen. Ja, es ist natürlich, wie bei all diesen Turnieren, im Endeffekt auch bei der PDC ist es ja oft so, schon eine Rechnerei, leider, obwohl man eigentlich ja nicht mit Rechnen dahin fahren will, aber oft ist es dann für euch die Realität, ne?
Man merkt halt einfach, dass halt, ich sag mal, seit der neuen Preisgelderhöhung, dass die unteren Spieler, die halt, sag ich mal, auch Top 64 sind, relativ, böse gesagt, einigermaßen egal irgendwie für die PDC sind, finde ich. Weil die, die oben sind, wenn die jetzt 15.000 Pfund mehr im Jahr ausgeben für Reiserei und sonst was, das interessiert den nicht. Aber für welche, die halt nachkommen, wie die Jugend, die eh irgendwann die Zukunft ist in Daten, du musst halt einfach brutal abliefern, dass du irgendwie, sag ich mal, dein Turnierleben finanzieren kannst und dann noch dein Privatleben, wenn du Glück hast, auch noch. Und es ist halt einfach, ich finde die Preisgeldaufteilung einfach irgendwie unfair im Großen und Ganzen von der PDC.
Ja, ich glaube auch, dass da definitiv was passieren wird. Wird ja auch in allen anderen großen Podcasts zu dem Thema immer wieder was gesagt. Ich glaube schon, dass da irgendwann auch so die PDC sagen wird, wir wollen jetzt den Schritt machen und sagen, alle, die eine Tourcard haben, sollen davon auch irgendwie erstmal überleben können von Anfang an, dass man sozusagen sich auch irgendwie mal aufs Spielen konzentrieren kann. Weil ich glaube auch, dass das eine Sache wäre, die tatsächlich das Grundniveau noch mal ein Stück anheben würde, auch wenn man sich jetzt kaum vorstellen kann bei dem, was mittlerweile gespielt wird. Aber wenn sozusagen alle Spieler wissen, ich muss jetzt nicht hier performen, dafür, dass ich mir quasi mein Brot abends holen kann sozusagen, sondern ja, da ein bisschen mehr Ruhe haben, glaube ich, das könnte die Leistung echt beeinflussen. Wie schätzt du das ein?
Ich sag mal so, wenn du in den Top 128 bist und deine 300 Pfund bekommst pro Turnier, Das sind schon mal 600 Pfund, die du fix hast. Da sind die meisten Kosten schon gedeckt. Du zahlst, na gut, bisschen was aufs Essen vielleicht drauf, dein Hotel, dein Flug ist gezahlt. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste. Also wenn Hotel und Flug fix sind, ist das Wichtigste schon mal fertig. Und du bist ja auch teilweise nicht nur 3, 4 Tage da, teilweise auch 1,5 bis 2 Wochen, weil eben so viele Turniere hintereinander eben sind.
Ja, das ist schon ein extremer Aufwand. Also auch, ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, der an sich nicht so ein Fan ist vom Reisen. Also die Orte sehen schon, aber das ganze Fliegen und so ist jetzt nichts, was mir irgendwie was Positives gibt. Deshalb, wenn ich mich in die Situation hineinversetze, muss ich auch sagen, die Belastung sozusagen auch für das Nervensystem und Co., die ist schon nicht ohne, so als Dart-Profi.
Man gewöhnt sich auf das ganze Reisen, muss ich dir ehrlich sagen. Also wirklich, man gewöhnt sich hin und her zu fahren und zu warten und zu warten und zu warten. Dass du auf Turnieren dann irgendwie gefühlt 2 Stunden auf dein nächstes Spiel wartest, wie bei der WDF. Da ist es wirklich so, da fährst du hin, spielst dein erstes Spiel, wartest 2 Stunden, dann spielst du eben das nächste Spiel und dann, wenn irgend so Achtelfinale bis Finale, hast du keine Zeit mehr. Da sagst du gerne, hey, ich hätte gerne 5 Minuten Pause, die du aber nicht bekommst, weil eben sofort das nächste Spiel angespielt werden muss.
Wie ist denn das für dich? Das ist ein recht spannendes Thema, weil das habe ich auch immer mal wieder hier im Podcast mit Gästen. Ich selber kenne das so von den Amateurturnieren, die ich spiele, dass ich oft dolle Probleme habe, wenn ich jetzt zum Beispiel die Gruppenphase habe und dann dazwischen, zwischen dem ersten quasi K.O.-Spiel und der Gruppenphase irgendwie 1,5 oder 2 Stunden Pause sind. Und das höre ich auch immer wieder von anderen Spielern, dass sie dann sozusagen nicht schaffen, ihre Leistungen direkt wieder abzurufen, wenn so viel Pause war. Hast du da irgendwas? Du erlebst es ja dann andauernd und das auf höchstem Niveau. Hast du da irgendwie einen Tipp oder eine Routine, die du
Am
mitgeben
besten
kannst?
so eine Viertelstunde, also so, wo das letzte Spiel anfängt, wo du dann eben spielen musst, sich einzuwerfen und dann halt einfach nur machen. Und wenn dann irgendwie 6 Leute an der Scheibe sind, versuchst du einfach, sobald das Spiel zu Ende ist und du spielen musst, gehst du sofort hin, wirfst dich ein und hoffst, dass der Gegner irgendwie erst in 3 Minuten kommt, dass du dich halt noch 3 Minuten länger einwerfen kannst und dann musst du halt irgendwie, sagen wir mal, hoffen, dass du halt gut reinkommst. Und wenn du, sag ich mal, in den ersten 2 Legs, dann wirst du eigentlich schon, wie ich es für mich gemerkt habe, gut drin. Du musst halt einfach in den ersten 2 Legs irgendwie versuchen, die Legs dann irgendwie zu gewinnen.
Ja, ich glaube auch, dass das halt so der Hauptfaktor ist, dieses Warmspielen, was da viel gerade jetzt auf so Amateurturnieren und so dann oft nicht gegeben ist, dass da irgendwie noch ein paar Scheiben jetzt irgendwo leer oder selbst mit 3, 4 Mann rumstehen. Also ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung immer, aber schön zu hören, dass ihr das auf dem Niveau auch immer noch habt.
Ich finde, da ist die Q-School sehr interessant, weil du bist mit circa 600 Leuten in einer riesigen Halle drin, wo irgendwie 10 Scheiben sind, wo man sich warm werfen kann, wenn halt gespielt wird. Und da sind halt immer mindestens 6 Leute dran. Und es ist halt nichts mehr mit Einwerfen zu tun. Das ist einfach nur noch ein stupides Draufwerfen und das war's dann auch.
Ist es trotzdem was, was dir was bringt? Also machst du dann aber trotzdem, ja, weil ich weiß von vielen, dass sie dann eher sagen, ja, dann lass ich es gleich sein, das bringt mich nur noch mehr raus hier, dieser Rhythmus. Aber du machst es dann trotzdem, ja.
Ich sehe so, Hauptsache irgendetwas machen, weil wenn du jetzt ganz kalt hingehst, wirst du es rein technisch gesehen nie schaffen. Also ein Fußballer kann auch nicht total unaufgewärmt kalt ein 90-Minuten-Spiel spielen, so um die. Und auch wenn es nur ein bisschen was ist, was man irgendwie machen kann, dass man sich besser an der Scheibe fühlt, würde ich es wirklich machen.
Und lass uns vielleicht gleich mal in dieses ganze Thema quasi ja warm werden oder Spielvorbereitung und Co. nochmal reingehen. Ich habe ja hier im Podcast immer so ein bisschen den Ansatz, dass es darum geht, dass die Leute, die zuhören, irgendwas mitnehmen können, um selbst besser zu werden oder Sachen auszuprobieren am Board oder im Turnier. Gibt es für dich was, wo du sagst, aus all deiner Erfahrung jetzt bei Turnieren und Co., das ist so ein Tipp, den würdest du jedem mit auf den Weg geben, den vielleicht nicht alle so auf dem Schirm haben?
Spaß haben, auf jeden Fall, und einfach, sagen wir mal, wenn du nicht gut spielst, einfach nicht deprimiert sein, versuchen im Training mehr zu machen, dass man sich aufs nächste Turnier, sag ich mal, noch mehr freuen kann, weil wenn du etwas gemacht hast, gehst du halt anders dran, wenn du nichts gemacht hast, das merke ich bei mir. Also früher, wo ich mal sage, hey, hab jetzt mal die Woche wenig trainiert und ich gehe auf ein Turnier. Und wenn ich verliere, es ist so eine Art von Mai, wäre wahrscheinlich nicht funktioniert, wäre halt nicht so ausgegangen, wenn ich halt mehr trainiert hätte. dass man halt sich selber im Training, sag ich mal, im Spiel sagt, hey, ich habe es im Training trainiert, ich kann das auch hier machen. Es hat einfach nur eine andere Location, aber das ist relativ easy. Und dann halt einfach das durchmachen und sagen, hey, das wird schon irgendwie. Und halt auch nicht aufhören, irgendwie Turniere zu spielen, nur weil irgendwie ein Turnier nicht so gut verlief, niveautechnisch her. Man denkt irgendwie, ich bin dann irgendwie peinlich damit, meinem niedrigen Schnitt irgendwie überhaupt nicht. Also die Leute sind froh, dass man irgendwie kommt, dass man Spaß zum Darten hat und einfach eine Runde spielen kann.
Definitiv, ja. Und du sprichst ja das Training quasi schon an. Von vielen, die sehr starke Niveau spielen, höre ich immer, dass sie eigentlich nur noch Turniere spielen. Du scheinst ja auf jeden Fall auch noch aktiv zu trainieren. Wie sieht denn so ein Training bei dir aus? Einerseits vom zeitlichen Umfang und auch von den Inhalten her.
Boah, ich bin einer, der Training überhaupt nicht macht. Also ich finde es schrecklich. Ich sag mal so, wenn ich an der Scheibe bin, dann geht es aber mich erstmal dahin zu quälen, mich fertig zu machen und dann an die Scheibe zu gehen, das ist der größte Punkt. Ich mache halt oft mein Training irgendwie um 10, 11 Uhr abends, weil das irgendwie meine beste Zeit und auch teilweise irgendwie um 2 Uhr früh, weil ich immer noch wach bin und ich gehe so gut wie immer bis erst um 4 Uhr in der Früh ins Bett, weil ich es irgendwie immer gewohnt bin und das Ganze. Auch wenn meine Mutter irgendwie immer so lang halt bis spät abends arbeitet und dann halt ratschen wir halt ewig, ich trainiere, sie ist da und schaut mir beim Training irgendwie zu. Ja, und halt einfach sonst eigentlich, ich spiele zurzeit wirklich viel über GoDarts Pro, so eine Trainingswebsite mit hunderten von Minispielen, auch mit Scoria kompatibel. Und da sind wirklich Spiele drin, die wirklich auch teilweise voll frustrierend sind, aber die auch wirklich richtig gut funktionieren, was irgendwie in meinem Problembereich von 201 bis zum Doppel irgendwie sind, wo ich dann irgendwie da irgendwie gerade irgendwie reinscheiße. Aber sonst ist es wirklich eine super Website, die ich wirklich weiterempfehlen kann.
Okay, werden wir vielleicht mal auch dann verlinken. Ihr guckt mit mal an, packe euch das mal unten mit rein, wo natürlich auch Social Media von Liam mit drin ist. Wie ist es so, wenn du zurückdenkst an vielleicht eins der größeren Turniere, die wahrscheinlich auch viele hier im Podcast verfolgt haben, nämlich die Super League letztes Jahr? Da hast du ja wirklich eigentlich die ganze Zeit top gespielt, aber am Anfang noch nach dem ersten Tag Probleme gehabt mit den Ergebnissen. Bist dann dennoch weitergekommen und hast dann unter anderem dieses absolute Topspiel, wahrscheinlich das beste, jedenfalls an das ich mich erinnern kann, von der Super League überhaupt in den letzten Jahren gegen Paul Krone gemacht. Gewinnst das Spiel mit, glaube ich, 102 im Average.
Ja.
Wie war dieses Spiel so, dieser Moment? Du hast ja wahrscheinlich auch daran noch eine klare Erinnerung.
Ja, also ich sag mal so, wenn du 100 spielst, ist es einfach nur noch ein Gefühl, hey, ich werfe das und ich treffe das, was ich auch haben will. Und es lief erstaunlich gut. Ich habe schon gemerkt, dass ich einen kleinen Zitterer irgendwie in der Hand habe, aber das ist meistens irgendwie bei mir normal. Bei größeren Spielen und so weiter, daran bin ich irgendwie auch dann gewöhnt. Und ja, ich sag mal eher die Momente, die wehgetan haben, wie das 106er High-Finish von Paul, wo ich auf 32 irgendwie bin, das halt wirklich wehgetan hat. Und solche Momente, wo ich mir dann auch irgendwie denke, der hat jetzt wirklich wehgetan, aber du musst trotzdem weitermachen. Und dann halt einfach versuchen, genauso zu spielen wie davor eben auch. Und ich habe mir auch irgendwie gedacht, so wenn ich Paul wäre, dass ich es irgendwie mich leicht verarscht fühlen würde. Ich spiele vom Schnitt her der Beste, bin der Beste in meiner Gruppe und krieg dann als Gegner den Drittbesten, der übers Turnier den Drittbesten Average gespielt hat, weil er eben Gruppenvierter geworden ist. Weil ich spiele zum Beispiel 0-6 gegen Daniel verloren habe, wo er 100 spielt und ich 95 und ich erst im letzten Leg 2 auf Doppel bekommen habe. Oder auch, wo ich dann irgendwie am ersten Tag nur ein Spiel gewonnen habe und die nächsten 5 darauf folgenden alle verloren habe, auch teilweise unglücklich, aber das ist halt, sage ich mal, mehr als zu sagen, ich spiele gut, ich versuche es besser zu machen, kann man nicht machen.
Ja, muss sagen, also wirklich ein Wahnsinnsspiel, was ihr da beide abgeliefert habt. Kann man übrigens auch bei YouTube sich einfach noch angucken, habe ich vorhin gesehen. Und ja, Paul geht ja auch weiterhin auch einen sehr, sehr guten Weg. Also spielt ja wirklich absolut brutale Darts aktuell. Du hast ja bei der Super League nicht nur mit den überragenden Leistungen für virale Momente gesorgt, sondern auch mit deinen Spitzen. Da haben wir ja mal gesehen, wie schnell man so ein Board wechseln kann. Das war ja wirklich ja, ein lustiger Moment und nicht nur einmal. Hast du da was geändert am Setup oder ist das was, was du generell auf Turnieren immer wieder erlebst, auch bei WDF und Co.? Wie sieht es da aus?
Also, dass mir eine Spitze abbricht, ist wirklich selten. Also, es passiert vielleicht jeden Monat, 1,5 Monate einmal. Aber das ist halt wirklich zweimal an einem Tag passiert. Na gut, eine Spitze ist abgebrochen, die andere ist aus der Fassung rausgegangen. Aber dass das eben zweimal an einem Tag passiert, das ist halt wirklich, ist mir bisher auch noch nicht passiert, muss ich ehrlich sagen.
Das ist eigentlich mit den Spitzen, das ist ja so ein System, wo der Pfeil auch immer so wackelt. Also so sieht das ja immer aus, wenn die sozusagen reinfliegen für den Zuschauer. Warum spielst du das? Also ist das, hat das irgendeinen Grund sozusagen, irgendeinen Vorteil für dich, dass das so ist?
Also wenn man es jetzt materialtechnisch ansieht, deine Scheibe hält deutlich länger. Meine Scheibe hängt jetzt seit letztem Jahr Februar dran und ich habe sie jetzt fünfmal gedreht in dem Zeitraum. Und einfach auch vom, du kannst eine schönere Gruppe werfen, weil die eben so dünn sind und auch, es ist eher eine Art von E-Dart spielen im Stil-Dart. Also du kannst den Dart wegdrücken wie im E-Dart, weil die Spitze eben nachgibt. Nur im Stil das eben. Und das taugt mir eben brutal, wo ich sage, hey, es macht mir Spaß. Na gut, ich spiele das System jetzt schon auch seit circa 4,5 Jahren. Und auch einfach Gewohnheitssache.
Wie hatten sich dein Wurf und auch der Rhythmus, das war was, was ich auch immer wieder von außen gehört habe, sozusagen, als ich gesagt habe, dass wir sprechen jetzt auch gestern. Wie hatten sich das verändert? Also dein Rhythmus hat sich ja relativ doll, finde ich, verändert, so von außen. Du bist deutlich schneller geworden. War das eine aktive Entscheidung oder ist das einfach so passiert?
Es war eine, ich sag mal so, die ruhige Phase, die ich hatte, wo ich wirklich langsam war, war eine Sicherheitssache. Wo ich sage, ich habe die Sicherheit in der Langsamkeit gefunden, was auch zu einem gewissen Zeitraum auch funktioniert hat. Nur, dass das dann irgendwann zu brutal geworden ist, dass ich zu langsam geworden bin und meine Konzentrationszeit davon Schaden genommen hat. Und dann bin ich halt schneller geworden, weil ich irgendwas ändern musste. Und ich habe dann wirklich 1,5 Jahre mit dem Flow zu kämpfen zu haben. Also wirklich, wie ich den Dart aufnehme und dann abgebe. Da war wirklich mein Problem drin. Und jetzt habe ich eher das Problem, dass ich versuche, die Schulter irgendwie wegzubekommen. Wenn du das Super League-Spiel ansiehst, ich drücke meine Schulter rein und wirf den Dart dann ab. Und daran bin ich gerade am Feilen dran, dass ich es eben nicht mache und immer das Gleiche mache. Aber ich merke, ich gehe an das Alte wieder dran, wie ich früher geworfen habe.
Das sind ja so Feinheiten wie jetzt mit der Schulter. Also, ihr kennt es von meinem Wurf, der ist leider sehr verbaut aktuell noch. Also, auch sehr viel Körperbewegung, die ich raus haben möchte. Bei mir zum Beispiel, ich bin Linkshänder und immer, wenn ich mit links quasi abwerfe, geht bei mir der rechte Arm leicht hoch. Also, solche Bewegungen, die mich da natürlich immer verziehen. Wie ist denn das, wenn du jetzt sagst, an deiner Schulterbewegung, du arbeitest da dran? Machst du da irgendwas speziell im Training? Also, konzentrierst du dich dann speziell auf die Schulter beim Werfen oder wie machst du das?
Ich merke schon, jetzt ist es weniger geworden. Also ich merke schon, wenn ich die Schulter leicht bewege. Ich nehme es dann auch öfter mal von vorne auf, wie das Ganze funktioniert. Und dann versuche ich es halt mit der Fußstellung eben reinzubringen, dass ich eben den Fuß mehr reindrehe, damit die Schulter mehr reinkommt. Und halt die ganzen kleinen Feinheiten, wie dann irgendwie, sage ich mal, wie gesagt, den Fuß reindrehen, dann den Fuß weiter hinten, den Balancefuß eben weiter hinten zu haben, weiter drin zu haben, weiter nach hinten zu drücken. Also wirklich Sachen, wo du sagst, das ist alles nur eine Millimeter-Sache, die eigentlich das ganze Problem ist. Und das ist eben das Schwierige eben dran. Das ist eigentlich total easy, sowas zu beheben, aber den Fehler erstmal zu finden, das ist eben das Schwierige.
Ja, extrem. Ich höre doch immer wieder bei Florian Hempel, der macht ja auch mittlerweile YouTube und Co. Und der hat ja auch viele Videos in so eine Richtung gemacht, wo er quasi auch erzählt hat, wenn du im Rücken Verspannung hast und dadurch was verziehst und so weiter. Also es bleibt immer spannend in unserem Sport auf jeden Fall. Wir werden keine Langeweile kriegen, bei Sachen nachzuforschen. Du hast ja wirklich jetzt eigentlich, würde ich sagen, schon seit Monaten eine sehr gute Phase. Also letztes Jahr waren ja wirklich richtig tolle Spiele dabei. Wie sieht es bei dir aus jetzt dieses Jahr, wenn du so in die Planung guckst und auch in die Zielstellung? Gibt es konkrete Ziele noch, die du dieses Jahr verfolgst?
Oh, ich versuch ein paar WDF-Turniere mitzunehmen, der aber die, wo mein Kalender aber auch relativ schon voll ist, ohne WDF. Ne, mit Development Tour und dann mit der SCC Tour und noch ein paar anderen Turnieren noch eben drin. Und ich sag mal so, eigentlich war es so, wo ich dann Q-School gespielt habe, denke ich mir, ja, die 3 Wochen pures Training waren halt irgendwie, sage ich mal, ja, Mai 74 gespielt, ist jetzt nicht so schlimm. Mai. Dann spiele ich das erste Spiel 104, was super ist, denke ich mir, geil, so kann es weiterlaufen. Und dann spiele ich die restliche Zeit nur noch irgendwie 70, 74. Und es war ein Moment, den ich nicht verstanden habe, einfach aus dem Grund, wo ich sage, wieso? Weil ich habe trainiert, ich habe gemacht, ich habe getan, und warum kommt jetzt so ein kleiner Fehler irgendwie rein? Und dann habe ich eigentlich wirklich die ganze Zeit nur noch trainiert, Turniere gespielt, die ich auch nicht gut gespielt habe. Also wenn man mein erstes Next-Gen-Wochenende ansieht, ich habe teilweise auch unter 70 gespielt. Also wirklich, wirklich schrecklich für mich. Und erst, würde ich sagen, wo die Host Nation Qualifier waren, ging es dann wieder aufwärts vom Level her. Wo ich dann alle Qualis wirklich nicht gerade gut gespielt habe, bis auf ein Spiel. Und in den letzten 3 Spielen, wo ich das dann auch für Riesa gewonnen habe, habe ich dann 85 und 2x90 gespielt, wo ich mir denke, woher kommt das? Und das Einzige, was ich halt jetzt mache, ist halt trainieren und versuchen, dass ich es irgendwie konstanter hinzubekomme, dass ich eben nicht irgendwie auf diese teilweise 70 runterfalle.
Und du hast jetzt quasi nach dem Q-School, nach der Q-School-Woche sozusagen, auch nicht jetzt was Konkretes für dich gefunden, wo du gesagt hast, daran lag es, sondern du hast einfach sozusagen beständig weitergearbeitet und dich
Ja.
damit da rausgezogen.
Ja. Ich hatte auch keine Ahnung, woran der Fehler irgendwie war. Ich habe gemerkt, okay, ich habe mir dann auch Videos von früher angesehen, wie ich früher geworfen habe, und habe halt gesehen, hey, die Schulter ist da irgendwie, sage ich mal, nicht das Optimale. Und dann probiere ich einfach mal die Schulter wegzubekommen, und was brutal schwierig ist. Also wenn du einen Fehler drin hast, den rauszubekommen, ist halt, sage ich mal, das mag der Körper überhaupt nicht. Aber irgendwie muss man es machen und sich irgendwie ein bisschen durchquälen. Und ja, dann wird das irgendwie auch schon.
Ja, so einen Automatismus umzustellen ist immer was extrem Schwieriges. Das kenne ich selber und da kennen wahrscheinlich auch fast alle von euch, die zuhören, dass da eine große Herausforderung liegt. Eine Frage, die ich dir auch auf jeden Fall stellen sollte von mehreren Leuten: Bist du grundsätzlich sozusagen vom Plan her so strukturiert, dass du sagst, die Tourkarte ist mein Ziel, oder ist das was du dir eigentlich auch gar nicht vorstellen kannst, vielleicht Profi dann bei der PDC zu sein?
Boah, auf jeden Fall. Also Tourcard will ich eigentlich schon, seitdem ich die erste Q-School gespielt habe. Also wirklich von Anfang an einfach, wo ich weiß, hey, das ist eigentlich der Weg nach oben. Und ich merke auch selber irgendwie auf Turnieren und so weiter, dass das eigentlich dieser eine Schritt ist, der eigentlich noch fehlt. Ich verdiene mein Geld nur durchs Darten. Also ich habe keinen Nebenjob oder irgendwie so. Ich verdiene alles nur durchs Darten. Aber man merkt, dass dieser eine Schritt vom, sag ich mal, Image her relativ viel bedeutet.
Definitiv, ja. Und weil du sagst, das ist ja auch für viele was Interessantes, so gerade jetzt für die auch, ich sag mal, vielleicht ein ähnliches Niveau wie du spielen oder ein bisschen drunter, die ich hier im Podcast hatte. Wenn du sagst, du finanzierst dich quasi damit, ist das zum Großteil Sponsoring oder ist der Großteil quasi Preisgelder, die du irgendwo einspielst?
Der Großteil so gut wie nur Preisgelder. Also wirklich, ich fahre auf Turniere, versuche auch, na gut, wie immer halt gut zu spielen, versuche dort etwas mitzunehmen, dass ich so mit plus minus null rausgehe, dass ich halt ein bisschen was profitmäßig drin habe, und versuche halt einfach, wenn es ein großer Titel ist oder halt einer, sage ich mal, der für die Karriere wichtig ist, so um die da halt auch nochmal gut abzuschneiden, einfach imagemäßig her. Was heutzutage wirklich viel ausmacht, merke ich. Allein Social Media zeigt es ja schon. Also du hast teilweise Pro-Tour-Spieler, die seit Jahren auf der Tour sind und, sag ich mal, vielleicht 2.000, 3.000 Follower auf Instagram haben, und dann hast du welche, die halt mal auf der Bühne gestanden sind und haben dann halt gleich ihre 20.000, weil die eben irgendwie anders auftreten als andere. Und das halt bei den Leuten irgendwie ein Catch-Moment ist, wo ich sage, ey, das taugt mir.
Ja, diese Selbstvermarktung wird auf jeden Fall immer wichtiger, um aus sich selbst dann irgendwie auch eine Marke zu machen. Das hat immer alles Vor- und Nachteile mit Sicherheit, aber das ist auf jeden Fall der Weg, der aktuell belohnt wird von allen Seiten, sagen wir mal so. Ich glaube auf jeden Fall, dass das bei dir eine sehr, sehr gute Richtung weiterhin nimmt. Und also, wenn man mich jetzt fragen würde, ich würde auf jeden Fall sagen, die Tourcard werden wir definitiv bei dir sehen in den nächsten Jahren. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das auch nochmal hochzieht, wenn du nur noch diese Gegner hast auf diesem Niveau. Wir sind von der Zeit schon mal fast am Ende, Liam. Ich mache es immer ganz gern so, dass ich meinen Gästen ein und dieselbe Frage am Ende stelle. Und zwar, wenn du dich selbst jetzt treffen würdest, zu der Zeit, wo du, sag ich mal, ein Jahr lang circa ambitioniert Dart spielst, aus deiner heutigen Sicht, welchen Tipp würdest du dir mit auf den Weg geben?
Turniere spielen und den Spaß am Dartsport nie verlieren. Und immer, immer alles positiv sehen, auch wenn es teilweise schwierig läuft. Einfach das Positive draus nehmen und versuchen, immer besser zu werden.
Ja, sehr schön. Da können wir uns alle ein Beispiel dran nehmen, weil ich glaube auch, diese alles positiv sehen oder die Positive draus ziehen, ist was oft gesagt wird, aber selten umgesetzt. Also das ist ja mal schwieriger, sozusagen, das dann auch für sich selber irgendwie einen Weg zu finden, auch sozusagen wirklich zu machen. Und daher schöner Aspekt nochmal. Dann sage ich an der Stelle schon mal schönen Dank für deine Zeit und auch für eure Zeit als Zuhörer. Und wie immer geht das Schlusswort an den Gast.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß im Leben. Spielt fleißig Dart. Spielt Turniere. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht und hoffentlich auf ein paar Turnieren, wo man sich dann eben eine Runde unterhalten kann.
Genau, und dich sehen die meisten wahrscheinlich auch des Öfteren jetzt wieder im TV. In diesem
Auf jeden
Sinne.
Fall.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.